Todesfall braucht die Person den und den Betrag, der kommt aber da gar nicht an. Da muss man echt aufpassen, dass man keinen Fehler macht, weil der Fehler kann einige 10.000 Euro, manchmal sogar einige 100.000 Euro kosten.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Diese Folge ist eine Versicherungsfolge. Wir sprechen über das Thema Risikolebensversicherung und wie die falsche Gestaltung einer Risikolebensversicherung im Todesfall 10.000 Euro kosten kann, obwohl die Versicherung eigentlich alles richtig gemacht hat. Julian, ich denke, du wirst dich freuen. Es ist eine Versicherungsfolge. Wir nehmen kurz Abstand vom Investment, auch wenn ich weiß, das ist dein Herzensthema. Aber irgendwie müssen wir auch den anderen Bums bearbeiten. Und dementsprechend haben wir uns heute ein richtig tolles Thema ausgesucht. Risikolebensversicherung, sicherlich ein gewisses Spartenthema, aber durchaus für viel mehr Leute relevant, als die Leute so glauben. Aber gut, das kommt jetzt aus dem Munde eines Versicherungsfuzzis, ist natürlich jetzt auch, von der Quelle. Gut, aber wir wollen heute über das Thema Todesfall sprechen und welche Fehler da gerne gemacht werden, einfach weil Wissen fehlt und dass es viel weniger um den Tarif geht, als um die Gestaltung der Absicherung. Und ja, Julian, leg doch einfach mal los und sag uns, für wen ist die Folge denn eigentlich relevant?
Gute erste Frage und damit auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, ich würde das Ganze in zwei Bereiche teilen. Natürlich ist es die Folge erstmal wie jede Folge für jeden interessant und relevant, weil wir ganz viel Basisbildung zum Thema Geld, Finanzen, Versicherung, Vorsorge machen möchten. Also auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ist jetzt gerade für dich nicht relevant, ist es gut zu wissen, wann es in deinem Leben irgendwann mal relevant sein könnte. Und für wen ist es jetzt aktuell ein Thema? Für alle diejenigen, die einen finanziellen Wert für ihr Umfeld darstellen. Was meine ich damit? Dass irgendjemand von deinem Einkommen abhängig ist, / du von dem Einkommen von irgendjemandem abhängig bist. Also ganz klassisch ist das zum Beispiel in einer Familie der Fall, wo vielleicht das Einkommen notwendig ist, um die Familie zu ernähren. Ich will jetzt gar nicht in diese klassische Mann- oder Frau-Rolle gehen, unabhängig davon. Und es ist vor allen Dingen aber auch für alle diejenigen relevant, die große Kredite an der Backe haben. Ob jetzt ein Kredit immer sinnvoll ist oder nicht oder vermeidbar, da wollen wir auch nicht drauf eingehen, aber der klassische Fall zum Beispiel, du hast eine Immobilie finanziert, wohnst da vielleicht zu zweit drin und sollte dann einer von den beiden, die da drin wohnen, leider den Todesfall ereilen, kann sich der andere gar nicht mehr durch sein einziges Einkommen das leisten, weiterhin den Kredit zu bezahlen und müsste dann vielleicht sogar aus dem Haus ausziehen und es verkaufen. Für diese speziellen Personengruppen, also Familien und Menschen mit Immobilienkredit, ist das Thema extrem wichtig und da würde ich fast pauschal sagen, von denen braucht es auch wirklich jeder da eine gute Absicherung. Ist auch schnell gemacht, man sollte nur wissen, auf welche Punkte es zu achten und wo kann man Fehler machen. Da wollen wir in dieser Folge gerne drauf hinweisen.
Gut, das ist auch schon mal eine gute Einstiegserklärung. Was ist denn jetzt eigentlich ein Todesfallschutz? Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen mit den verschiedenen Begrifflichkeiten Aufklärung da reinbringen.
Okay, also grundsätzlich geht es bei diesem Thema darum, dass Geld ausgezahlt wird im Falle eines Todesfalls für die Hinterbliebenen, die es benötigen. Und wann ist so ein Leistungsfall oder Versicherungsfall? Ist relativ einfach. Sobald der Körper warm ist, gibt es kein Geld. Sobald der Körper oder solange der warm ist, sobald der Körper kalt ist, da gibt es auch nichts zu diskutieren, ja oder nein, also schwarz oder weiß, gibt es Geld und zwar das, was man vorher mit der Versicherung vereinbart hat und diesen Versicherungsbereich, der doch schon wirklich recht einfach ist, also einfach nur ein Leistungsfall, der hat verschiedene Namen, manchmal verwechselt man das auch, also klassischerweise nennt man das Risikolebensversicherung oder manchmal auch beschrieben als Todesfallschutz oder Todesfallversicherung. Ab und an wird das auch fälschlicherweise mal als Lebensversicherung bezeichnet. Unter dem Begriff Lebensversicherung fallen aber noch viel mehr Dinge. Das kann zum Beispiel auch eine Altersvorsorge betreffen. Und am allerschlimmsten ist es, wenn man dann eine Altersvorsorge kombiniert mit einem Todesfallschutz. Auch das kann man Lebensversicherung nennen. Das ist aber in den meisten Fällen, können wir auch später gerne noch im Verlauf der Folge drüber sprechen, weder bedarfsgerecht noch besonders günstig. Also clever ist es nicht, aber die Versicherungsindustrie verkauft es dir gerne so. Also richtig fachmännisch nennt man das Ganze Risikolebensversicherung und es ist einfach nur ein Leistungsfall abgesichert, und zwar der Todesfall.
Gut, dann haben wir das doch schon mal geklärt. Hilf uns mal bitte bei den verschiedenen Parametern oder der Gestaltung der Risikolebensversicherung. Welche Summe sollte man abschließen? Wie sollte die Summe aufgebaut sein? Da gibt es ja die Varianten, dass sie immer gleich bleibt von der Höhe oder dass sie jedes Jahr fällt. Wie lange sollte eine Risikolebensversicherung laufen und so weiter? Hilf uns da mal ein bisschen.
Ah, wichtige Punkte. Sehr, sehr wichtig, am Anfang zu überlegen übrigens. Man kann das nicht einfach während der Laufzeit dann verändern. Man kann Leistungen immer schlechter machen, also die Summe im Todesfall, die ausgezahlt werden soll, reduzieren oder die Laufzeit verkürzen. Aber man kann nicht sagen, okay, Mist, die Laufzeit habe ich zu kurz gewählt, ich verlängere das nochmal ein paar Jahre. Da spielt die Versicherung so nicht mit. Deswegen muss man da schon am Anfang genau wissen, was man tut. Ja, starten wir da mal rein. Die mit Sicherheit wichtigste Frage ist erst einmal, okay, wie viel Geld soll denn im Todesfall ausgezahlt werden? Und da macht man am besten nicht Folgendes, man fragt seinen Nachbarn oder seinen Kumpel, was hast du denn da so? Sondern man überlegt wirklich bedarfsgerecht, was brauche ich? Zum Beispiel im Falle eines Kredits ist es ja relativ einfach. Man überlegt, okay, was ist eigentlich noch der offene Kreditbetrag? Und mindestens 80, vielleicht auch 90% davon sollte ich dann so absichern, dass der Großteil einfach dann gedeckt ist, sodass im Todesfall, wo ich ja eh schon eine große emotionale Baustelle habe, nicht noch zusätzlich eine finanzielle hinzukommt, sondern wenigstens das geregelt ist. Die Frage nach, sollte diese Summe gleichbleibend sein oder vielleicht fallen? Und dann, wenn sie fällt, gibt es noch wieder die Frage, soll das linear fallen oder irgendwie mit einem Prozentsatz, also degressiv, weil vielleicht auch ein Kredit dahinter steht. Da ist mein Tipp, eigentlich macht es keinen Sinn, das fallen zu machen, auch wenn beim Kredit, der da abgesichert werden soll, natürlich der Bedarf fällt. Warum ist das so? Wenn man am Markt die Anbieter vergleicht, die es da gibt, dann sind die günstigsten und interessantesten Anbieter diejenigen, die bei einer gleichbleibenden Todesfallsumme immer noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten als die Tarife, die es gar nicht bei den günstigsten gibt, die fallend sind. Und dann habe ich ja lieber eine gleichbleibende Summe, wo ich vielleicht hinterher mehr Geld ausgezahlt bekomme, als was ich vielleicht noch bräuchte, weil der Kredit schon teilweise abgezahlt ist. Aber ich habe dafür trotzdem weniger gezahlt. Also wenn ich jetzt, Beispiel, möchte einen VW Golf kaufen, der wird mir angeboten für 30.000 Euro oder eine Mercedes E-Klasse für 35.000 Euro mir angeboten wird, dann sind natürlich die 35.000 Euro mehr als die 30.000 für den Golf, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich ja auf jeden Fall bereit, die paar tausend Euro mehr zu bezahlen, weil ich ja ein dreimal so cooles Auto dafür bekomme. Ohne da jetzt irgendwelche Autos genauer irgendwie in den Vordergrund stellen zu wollen, aber es geht immer um das Preis-Leistungs-Verhältnis und deswegen sollte man sich eigentlich bei den darauf fokussieren, einen günstigen Anbieter zu finden mit konstanter Todesfallsumme. Dann hast du gerade noch gefragt nach einem weiteren wichtigen Kriterium, wie soll ich die Laufzeit gestalten? Und da muss man wissen, dass wenn ich 100.000 absichere unter sonst konstanten Bedingungen oder 200.000, dann kosten die 200.000 genau doppelt so viel, weil die Leistung doppelt so hoch ist. Bei Laufzeit ist es nicht so. Wenn ich einen Vertrag über 10 Jahre mache oder über 20 Jahre, dann ist der für 20 Jahre nicht doppelt so teuer wie der für 10 Jahre, sondern viel, viel überexponentiell teurer. Warum? Weil mein normales, natürliches Risiko zu sterben mit dem Alter halt krass steigt. Und das ist natürlich eingepreist. Was bedeutet das? Bei der Summe muss man sich nicht auf 10.000 Euro festlegen, das kostet kaum was mehr. Aber bei der Laufzeit, da sollte man schon genau hingucken, denn jedes Jahr, was ich länger absichere, macht's überproportional teurer. Also im Zweifelsfall da lieber ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Und wenn es jetzt ein Kredit bei einer Immobilienfinanzierung, die läuft vielleicht 30 Jahre, dann ist es auch okay, die Risikolebensversicherung vielleicht nur für 25 Jahre abzuschließen. Warum? Weil die letzten paar Jahre bei dem Kredit, da sind nur noch ein paar 10.000 Euro offen, das kann der Hinterbliebene vielleicht auch selber dann regeln. Und vielleicht sind die Kinder dann schon groß. Und man muss dann, kann man auch wieder Vollzeit arbeiten. Und das führt uns zu einem sehr, sehr wichtigen Aspekt bei der Wahl der Laufzeit. Wenn es irgendwie darum geht, dass auch Kinder im Spiel sind, zum Beispiel soll eine Familie abgesichert werden, dann könnte man überlegen, okay, wann wird denn tendenziell das planmäßig das letzte Kind geboren? Ich weiß, das kann man nicht mehr planen, passieren auch mal andere Dinge, aber planmäßig, wann wird das letzte Kind geboren und von da rechnet man vielleicht noch so 18, 20 Jahre obendrauf. Das heißt nicht, dass ein 22-jähriges Kind vielleicht auch nochmal finanziell abhängig sein kann von den Eltern, aber im Zweifelsfall, wenn es wirklich doof läuft im Leben, dann kann es dann auch oder sollte es dann auch auf eigenen Füßen stehen können. So würde ich das zum Beispiel empfehlen, wenn man irgendwie dann eine Familie absichert. Mhm. Ja, was gibt es sonst noch so für Parameter, wenn man es selber berechnet? Zum Beispiel sollte man darauf achten, man muss einen Beruf eingeben, dass man seine bestmögliche Qualifikation angibt. Also als Beispiel, wenn du irgendwo Referentin in der Verwaltung bist, aber zum Beispiel BWL studiert hast, dann macht es mehr Sinn, anstelle von Referentin Diplom-Kauffrau oder Diplom-Betriebswirtin anzugeben, weil dann durch deinen akademischen Abschluss du in den meisten Fällen in eine günstigere Berufsgruppe rutscht und damit Geld sparst im Beitrag. Ja, dann sollte man natürlich auch noch wissen, dass der Gesundheitsstatus Einfluss auf den Beitrag haben kann. Du kannst dir vorstellen, wenn du vielleicht einen Meter zu klein bist für dein Gewicht, dass du dann Beitragszuschlag zahlen musst, oder wenn du schon mal größere gesundheitliche Einschränkungen im Leben hattest, vielleicht Herzinfarkt, Schlaganfall oder diese Geschichten, dann zahlst du entweder einen ordentlichen Aufschlag auf deinen Beitrag oder die Gesellschaft will dich gar nicht mehr versichern. Gleiches gilt auch, wenn du risikoreiche Hobbys hast, wie zum Beispiel Rauchen, Motorradfahren oder solche Geschichten. Und es gibt natürlich trotzdem Menschen, die sagen, okay, jetzt habe ich gerade hier ein Haus gebaut, habe hier 500.000 Schulden an der Backe und habe halt schon gesundheitliche Einschränkungen und komme gar nicht mehr in so eine Risikolebensversicherung rein. Was mache ich denn dann? Dann kommt man einfach auf seinen Berater zu, der idealerweise ungebunden zum Markt schauen kann, wo gibt es vielleicht mal eine Sonderlösung, weil in manchen Fällen, zum Beispiel bei Abschluss eines großen Kredits, gibt es bei einigen besonderen Gesellschaften die Möglichkeit, dann auch mit vereinfachten Gesundheitsfragen oder sogar ganz ohne da reinzukommen. Also deswegen macht es immer Sinn, bei sowas, wie eigentlich immer im Bereich Finanzen, mit seinem persönlichen Berater, der den gesamten Markt im Blick hat, im Dialog zu sein, dass der einem das Bestmögliche dann ermöglichen kann.
Okay, das sind ja schon mal wichtige Punkte. Du hast vorhin auch gesagt, und das schließt sich jetzt hier, glaube ich, ganz gut an, Thema Risikolebensversicherung geht auch schnell. Was kostet das denn?
Ah, gute Frage. Wenn man jetzt nicht gerade 5 Millionen absichern will über eine Laufzeit von über 100 Jahren, dann ist man in den meisten Fällen beim Beitrag irgendwo zwischen 10 und 30 Euro im Monat, also wirklich überschaubar. Ist jetzt nichts, was man wirklich merken würde im finanziellen Budget. Gehört übrigens, wenn wir noch wieder in unserem Kontensystem sprechen, was ja eine sehr beliebte Folge ist, zum Managen seiner Finanzen, sodass man immer genug Geld im Leben hat für alle Zwecke, gehört in den Bereich Lebensunterhalt, weil es einfach Basic Needs sind. Ohne das will man ja eigentlich nicht unterwegs sein. Und eigentlich, statistisch könnte man auch sagen, ich verzichte auf diese Versicherung, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die mal zum Tragen kommt, also dass der Todesfall passiert, ist ja unfassbar gering, Gott sei Dank. Aber wenn das passiert, spricht man tatsächlich von einem schwarzen Schwan oder von Imponderabilien, also Dinge, die hoch unwahrscheinlich sind, dass sie passieren können, aber halt trotzdem passieren und dann, wenn sie dann passieren, einen unfassbar großen Impact haben im Leben. Und deswegen sollte man auf jeden Fall, also man kann, anders formuliert, man kann es sich nicht leisten, diese Absicherung nicht zu haben, wenn man denn zu dem Personenkreis gehört, für die dies empfehlenswert ist, obwohl man eigentlich beim Abschließen weiß, es ist verschwendetes Geld. Aber das wiederum ist die gute Nachricht, das genau zahlt ja auf den Beitrag ein, denn weil die Wahrscheinlichkeit so unfassbar gering ist, dass das passiert, ist es ja auch so günstig. Die Versicherung muss ja nur ganz wenig Geld einnehmen und von jedem ein ganz kleines bisschen reicht völlig aus, um dann diese seltenen Fälle dann auch gut bedienen zu können.
Gut, das ist ja auch schon mal wichtig. Was noch wichtig zu klären ist, um jetzt hier auf den Punkt der Folge zu kommen, welche Rollen gibt es in der Risikolebensversicherung?
Das ist wirklich super wichtig zu verstehen und da muss man echt aufpassen, dass man keinen Fehler macht, weil der Fehler kann einige 10.000 Euro, manchmal sogar einige 100.000 Euro kosten. Wie bei jeder Versicherung gibt es verschiedene, ja, du hast es schon gesagt, Rollen, die den Menschen zugewiesen wird. Zum Beispiel derjenige, der die Versicherung abschließt, auf dessen Namen die läuft, der hinterher die Post bekommt. Das nennt man Versicherungsnehmer. Dann gibt es aber auch die Person, die abgesichert ist, die versicherte Person. Also wenn die stirbt, gibt es eine Leistung. Daneben gibt es dann noch die Person, die das Geld bekommt, also die bezugsberechtigte Person im Todesfall. Und es gibt auch noch denjenigen oder diejenige, die das Ganze bezahlt, den Beitragszahler. Das kann immer die gleiche Person sein, kann aber auch völlig variieren. Und hier muss man aufpassen, auf gar keinen Fall sollte das nämlich immer die identische Person sein, weil dann ist es folgendermaßen, eine Person schließt das Ganze ab, versichert ihren Tod und das Geld geht dann entweder in die gesetzliche Erbfolge oder an eine definierte Person. Aber in beiden Fällen geht es an eine externe Person aus dem Vertrag heraus. Also das ist eine Person abweichend vom Versicherungsnehmer. Und damit fließt das dann in die Erbmasse dieser Person. Und in den allermeisten Fällen ist dann Erbschaftssteuer fällig. Je nachdem, in welchem Verhältnis der Erblasser mit dem Erbempfänger steht, gibt es Freibeträge, die sind aber sehr gering. Und wenn man jetzt zum Beispiel über eine Familie spricht und es ist auch noch ein Haus und noch andere Vermögenswerte im Spiel, dann sind selbst da die etwas höheren Freibeträge sehr schnell ausgeschöpft. Was bedeutet, dass man vorher ausgerechnet hat, im Todesfall braucht die Person den und den Betrag. Der kommt aber da gar nicht an, weil ein signifikanter Anteil vorher an Erbschaftssteuer an den Staat sondern an den Staat abgeführt wird. Und das kann man ganz einfach vermeiden, indem man, und das ist jetzt wirklich der Risikolebenversicherungstipp Nummer 1, das Ganze über Kreuz versichert. Das bedeutet, Versicherungsnehmer und versicherte Person sind nicht identisch. Derjenige, der das Geld im Todesfall bekommen soll, der schließt die Versicherung ab, ist Versicherungsnehmer. Und die Person, die versichert sein soll, also um dessen Todesfall es geht, ist versicherte Person, was bedeutet, dass im Todesfall direkt der Erbempfänger, der die Versicherungsleistung bekommen soll, Geld aus seiner eigenen Versicherung bekommt und damit ist es steuerfrei. Und relativ schnell sind dadurch einige 10.000, in manchen Fällen einige 100.000 Euro an Erbschaftssteuer einfach vermieden. Das ist überhaupt kein Trick, es ist keine Umgehung, das ist ganz normal eine steuerliche Gestaltung, die hochoffiziell so erlaubt ist, was aber selbst viele Vermittler, die Versicherung verkaufen, so nicht wissen und immer falsch gestalten. Deswegen ist da ganz klar mein Tipp, wenn du eine Risikolebensversicherung abschließen willst, wisse genau, was du tust oder nimm halt einen Profi mit dazu. Und wenn du so ein Ding schon hast, such dir jemanden, der sich damit auskennt, der nochmal drüber guckt, ist das wirklich richtig gestaltet oder kann man das noch schnell retten, bevor man sich hinterher ärgert und so wie es gedacht ist, einfach gar nicht funktioniert. Wenn du da keinen unabhängigen Ansprechpartner hast, schick das gerne zu uns rüber, Amelie. Wir gucken gerne gemeinsam drüber, geben kurz ein Feedback, ob das so clever ist oder ob da Anpassungsbedarf ist. Und diese Anpassung kann man hinterher auch kostenlos machen, ist gar kein Problem. Man muss halt nur wissen, an welchen Schrauben man drehen muss.
Mhm. Ja, das ist also der Gestaltungsspielraum, der bitte genutzt werden sollte. Und das ist wirklich ein ganz, ganz klassischer Fehler, der einfach aus Unwissenheit resultiert, weil es ja in den üblichen anderen Versicherungen nicht gängig ist, dass man Versicherungsnehmer und versicherte Personen voneinander, dass sie voneinander abweichen. Aber in der Risikolebensversicherung ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es häufig schneller ist, man bekommt dadurch häufig schneller die Leistung, weil man einfach nur die Sterbeurkunde bei der Gesellschaft einreichen muss und nicht darauf warten muss, dass das ganze Erbe abgewickelt ist. Und im Fall der Fälle, Julian, du hast mir sogar gerade auch von einem Kundenbeispiel von dir erzählt, wo tatsächlich gerade ein Kunde jetzt in dem Schneegestöber einfach verstorben ist, da ist dann echt die Kacke am Dampfen. Das heißt, da braucht man halt auch zügig Kohle und kann nicht erst Monate warten, bis das alles irgendwie geregelt ist. Und genau für solche Fälle ist es ja gedacht. Es ist ja wirklich ein Notfallprodukt.
Das hast du extrem gut formuliert. Wenn so etwas passiert, dann hat man sicher schon genug Probleme und andere Dinge zu regeln und steht außer sich. Und wenn man dann da auch noch mit den Finanzen Probleme hat oder da es nicht vernünftig geregelt ist, das ist wirklich total überflüssig, weil es halt mit dem richtigen Wissen ganz einfach zu vermeiden ist und gut aufzustellen ist. Und deswegen gilt, wie in so vielen anderen Fällen, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und gut umgesetzt. Und es macht schon Sinn, an der einen oder anderen Stelle jemanden mit dazu zu nehmen, der das nicht einfach mal einmal alle 10 Jahre macht, sondern dessen täglich Brot das ist und der genau weiß, wie man das gestaltet. Ähnlich wie wenn du eine Herz-OP brauchst, dann gehst du ja auch in das Krankenhaus, was sich dann gut auskennt, zum Spezialisten und nicht zu irgendeinem Wiesenkrankenhaus, was erstmal dann sagt, ah ja, okay, ich gucke mir noch schnell ein YouTube-Video an, wie denn diese OP so funktioniert. Und nicht ohne Grund bist du Juristin und ich habe BWL studiert. Also das ist eine andere Voraussetzung, als irgendjemand hat mal eben irgendwie nebenbei so ein Wochenendseminar besucht und verkauft da jetzt irgendwie Versicherungen. Also da sollte man schon wissen, mit wem man spricht. Damit das halt hinterher, also den Ärger hat man immer erst hinterher, weil dann ist es zu spät.
Jo, da hast du recht. Ja, also halten wir fest, bei der Risikolebensversicherung über Kreuz gibt es keine Erbschaftssteuer auf die Auszahlung. Die Auszahlung fällt also nicht in den Nachlass. Es führt zu rechtlicher Klarheit, zu Zugriffssicherheit und es schützt halt einfach bei gemeinsamen finanziellen Verpflichtungen. Und dafür ist es wichtig und es ist schnell gemacht und es ist nicht teuer. Also einfach wichtig, darüber zu sprechen, sofern das für das eigene Leben eine Rolle spielt. Gibt es noch irgendwas, was von deiner Seite aus zu berichten ist oder anzugeben ist beim Thema Risikolebensversicherung, oder?
Ja, ein, zwei Gedanken kommen mir noch. Manchmal kommt die Frage auf in Beratungsgesprächen, okay, wir nehmen jetzt mal diese ganz klassische Rollenverteilung. Einer verdient Geld, gesteckt jetzt spielt keine Rolle, die andere passt auf die Kinder auf. Dann muss ja nur der abgesichert sein, der das Geld verdient. Nein, also nochmal ganz kurz, ne, also angewendet, in diesem Fall, Versicherungsnehmer wäre dann die Person, die auf die Kinder aufpasst. Versichert wäre dann die Person, die arbeitet, damit die Person, die das Geld braucht, aus ihrem eigenen Vertrag dann steuerfrei das Geld bekommt. Darum soll es in diesem Punkt aber gar nicht gehen. In diesem Fall geht es darum, beide sollten eine Absicherung haben. Auch derjenige, der arbeitet, sollte einen Versicherungsvertrag haben, wo die Person, die auf die Familie aufpasst, abgesichert ist. Denn wenn da ein Todesfall entstehen sollte, dann ist diese Person ja auch nicht einfach ersetzbar. Und die Person, die noch verblieben ist, kann einfach weiterhin 40 Stunden, 80 Stunden arbeiten und auf die Kinder muss keiner aufpassen. Sondern auch da braucht man Geld, um da eine Lösung zu haben. Entweder die Person, die jetzt alleine ist, reduziert die Arbeitsstunden, braucht dabei einen finanziellen Ersatz oder arbeitet weiter und dann braucht man Geld, um irgendjemanden bezahlen zu können, der sich dann auch um die Kinder kümmern kann. Also beide sind gleich wichtig und es geht auch nie darum, der eine ist irgendwie höher abgesichert als der andere, sondern normalerweise sollte man das gleich machen und auch keinen Vertrag machen, wo beide drin versichert sind und wenn der eine stirbt, kriegt der andere das Geld, sondern zwei Einzelverträge. Warum ist das wichtig? Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne hatte. Es kann sein, dass man doch mal irgendwann getrennte Wege geht und dann ist es viel einfacher, wenn jeder einen eigenen Vertrag hat und den auch behalten kann, weil er vielleicht in der Zukunft trotzdem für andere Dinge den noch gebrauchen kann und der einfach mitgenommen werden kann. Wenn zwei Personen in einem Vertrag kombiniert sind, dann ist es super schwierig, das auseinanderzuziehen, wenn man dann getrennte Wege gehen möchte. Also auch das ist wichtig und das sind so viele Aspekte, da gehen wir jetzt in dieser Folge vielleicht gar nicht mehr im Detail drauf ein, sonst sprengt das hier die Reihe, den Rahmen. Aber deswegen macht es total Sinn, einfach im Dialog mit dem Profi zu sprechen und der stellt ganz viele Fragen, um das so zu gestalten, dass wirklich alles das, auch das, von dem man gar nicht weiß, dass es berücksichtigt werden sollte, mit Berücksichtigung findet und es ideal aufgestellt ist, damit, wenn dann dieser unfassbar tragische Fall passieren sollte, dann nicht noch mehr Tränen dazukommen, sondern man sagt, okay, wenigstens das ist geregelt. Und sollte da jemand eine Frage haben, bin ich da wirklich gut aufgestellt? Macht ein Foto von eurem Vertrag, schickt uns den rüber. Wir schauen uns das an. Vielleicht fragen wir noch zwei, drei Rückfragen, wie die konkrete persönliche Situation ist, um das einschätzen zu können. Und derjenige oder diejenigen, die das noch nicht haben, aber merken, oh, es ist ein wichtiges Thema. Gut, dass wir es heute gehört haben. Wir brauchen mal so ein Ding. Auch gerne melden. Wir rechnen das durch, gucken, wo am Markt, bei welchem Anbieter kriegt man das gut und günstig, sodass man dann Haken hintermachen kann und dieses Thema einmal bedacht ist, aber dann nicht andauernd irgendwie unbewusst für schlechte Laune sorgt, sondern man weiß, jetzt kann ich mich wieder den schönen Dingen im Leben widmen.
Mhm. Jo, also abschließend lässt sich da einfach sagen, dass sich gute Finanzplanung nicht darin zeigt, was man abschließt, sondern wie klug man es gestaltet. Und damit würde ich sagen, entlassen wir doch mal unsere Zuhörer mit unseren üblichen Worten. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Danke für dein Interesse. Ganz viel Erfolg beim Gestalten deiner Finanzen.
Tschö.